Wir wollen beten. Vater, hab Dank für diesen neuen Morgen, für dein Wort, für deinen Heiligen Geist, für die Gemeinschaft mit deinen Kindern. Danke, Vater, dass du Sündern einen weiteren Tag der Gelegenheit zur Buße schenkst und uns einen weiteren Tag, dir zu dienen. Wir danken dir, Herr, dass deine Kraft und Gnade ausreichen. Wir danken dir, Herr, dass du uns jetzt wieder führen willst in der Betrachtung deines Wortes, deiner Wahrheit. Wir bitten dich, Herr, erleuchte uns und lass uns den rechten Weg finden, in deinem Wort und mit deinem Wort in unserem Leben. Amen. Waren gestern noch einige Fragen unbeantwortet geblieben, die man stellen wollte? Wir mussten, glaube ich, abbrechen. Wenn nicht, dann gehen wir zu Matthäus 24 und 25. Und ich will Ihnen in diesen zwei Stunden eine Einführung geben in diese Kapitel. Erstens etwas zur Überschrift. Zur Überschrift über diese zwei Kapitel. Als Überschrift habe ich gewählt die Ölbergrede. Diese Bezeichnung finde ich besser, denn die prophetische Rede. Der Begriff die prophetische Rede ist nicht eindeutig genug. Auf der einen Seite besteht diese Rede nicht nur aus prophetischem, sodass man sie die prophetische Rede nennen könnte. Auf der anderen Seite sagt Jesus auch Prophetisches in anderen Reden, und zwar ziemlich ausführlich, sodass man von daher nicht von diesen Kapiteln als der prophetischen Rede sprechen könnte. Die prophetische Rede ist also nicht genau genug. Endzeitrede ginge als Überschrift, nur wird das Wort Ende bzw. Endzeit, wie wir schon gesagt haben, verschieden gebraucht, sodass es eine unklare Bezeichnung wäre. Die Ölbergrede ist eine von mehreren Reden unseres Herrn, die uns überliefert sind. Und einige sind tatsächlich oder werden tatsächlich nach Ortschaften oder Gegenden genannt. So zum Beispiel sprechen wir von der Bergrede oder Bergpredigt in den Kapiteln 5 bis 7 im Matthäusevangelium. Und im Lukasevangelium, es dürfte Kapitel 6 sein, haben wir die sogenannte Feldrede. Vielleicht ist sie dieselbe wie die Bergpredigt. Das Wort soll das möglich machen, aber es ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall ist der Begriff Ölbergrede durchaus am Platz. Es gibt nur eine Rede, die so, glaube ich, bezeichnet werden könnte. Aber die Ölbergrede ist eine von mehreren Reden unseres Herrn, die uns überliefert sind. Matthäus gibt uns noch die Bergrede in Kapitel 5 bis 7, die Aussendungsrede an die 12 in Kapitel 10, dann in Kapitel 13 haben wir die Rede am Meer, wieder eine Ortsbezeichnung oder Gegendbezeichnung, und dann haben wir die Strafrede in Matthäus 23. Der erste Teil ist gerichtet an das Volk und seine Jünger, aber dann richtet er sich direkt an die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und in beiden Fällen gilt es als eine Strafrede. Johannes überliefert dann auch einige weitere Reden, unter anderem auch die Abschiedsreden, die ja so bekannt sind. Zweitens, zur Aufgliederung dieser Kapitel, etwas zur Aufgliederung. Die Verse 1 bis 3 in Kapitel 24 sind einführend. Die Rede selbst beginnt dann in Vers 4. Die Rede selbst kann in drei Teile aufgegliedert werden. Der erste Teil besteht aus prophetischen Aussagen, zum größten Teil aus prophetischen Aussagen über die Zeit zwischen Auffahrt und Ankunft Jesu Christi. Auffahrt und Ankunft Jesu Christi. Hier geht es um die Verse 4 bis 31. Diesen Teil kann man folgendermaßen in folgende Abschnitte einteilen. Das Ganze ist also prophetische Aussagen über die ganze Zeit zwischen Weggang und Rückkehr Jesu Christi. In Vers 31, 30 und 31 haben wir die Wiederkunft Christi. Jetzt die Unterteilung. Die Verse 4 bis 14. 4 bis 14 geben uns einen kurzen Überblick über diese ganze Zeit. In Vers 14 lesen wir, dann ist das Ende. Also in diesen Versen 4 bis 14 gibt uns Jesus einen kurzen Überblick über die ganze Zeit. Im nächsten Abschnitt, den Versen 15 bis 18, konzentriert er sich auf einen kurzen Zeitabschnitt gegen Ende oder am Ende dieser Zeit. Aussagen zum letzten Zeitabschnitt in dieser Periode. Und in den verbliebenen Versen 29, 30 und 31 beschreibt er dann sein eigenes Kommen. Des Menschensohn kommt dann. Wir merken also die Struktur. Das Ganze, 4 bis 31, bespricht die ganze Zeit Auffahrt bis Ankunft. Die Verse 4 bis 14 sind ein Überblick. Die Verse 15 bis 28 konzentrieren sich auf einen kurzen Zeitabschnitt am Ende. Und die Verse 29 bis 31 sind dann das Ende, das heißt die Wiederkunft Jesu Christi. Dies ist ähnlich wie das Vorgehen in der Offenbarung. In der Offenbarung haben wir bekanntlich die Beschreibung der ganzen Zeit zwischen Johannes oder wir könnten sagen Weggang Jesu Christi, obwohl er schon einige Zeit weg ist, aber der neutestamentlichen Zeit und Wiederkunft Jesu Christi, 6 bis 19, Offenbarung 6 bis 19, beschreiben diese ganze Zeit in Form von sieben Siegeln. Die sieben Siegel aber sind schon in einem gewissen Sinne in Kapitel 6 selbst am Ende. Das heißt, in Kapitel 6 kommen wir schon an den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi hinan, wo das Weltall sich bewegt und man fragt, wer kann dem Zorn des Lammes entfliehen. Aber dann kommen die Posaunen. Und die Posaunen konzentrieren sich, ähnlich wie im mittleren Abschnitt hier, die Posaunen konzentrieren sich auf einen kurzen Zeitabschnitt gegen Ende dieser sieben Siegel. Und dann haben wir am Ende in Kapitel 19 dann das Kommen selbst. Das sodass wir ein ähnliches Vorgehen in der Prophetie der Offenbarung haben, wie wir hier es haben in Matthäus 24. Man hat dann auch wiederholt hingewiesen auf die Parallelität zwischen Matthäus 24 und Offenbarung 6. Und man könnte das auf die ganze Offenbarung ausdehnen, was die Vorgehensweise betrifft. Teil 2. Das ist ein längerer Abschnitt, und zwar der längste von diesen drei. Da geht es von Kapitel 24, Vers 32 bis zu Kapitel 25, Vers 30. 32 in Kapitel 24 bis Vers 30 in Kapitel 25. Das Thema von weiser Wachsamkeit. Von weiser Wachsamkeit. Dieser mittlere Abschnitt ist ähnlich wie eine Predigt. Der erste Abschnitt bestand zum großen Teil aus prophetischen Aussagen. Wir haben hier auch einige prophetische Aussagen, aber hier wendet Jesus eigentlich den Ernst dieses ganzen Themas an auf das praktische Leben seiner Jünger. Hier finden wir sehr praktische Anwendungen. Wie lebt man denn angesichts der Tatsache, dass Jesus wiederkommt? Das zeigen uns diese Verse. Von weiser Wachsamkeit. Beides ist notwendig. Nicht nur Wachsamkeit, sondern eine weise Wachsamkeit. Nicht nur Weisheit, sondern wirklich auch wach bleiben. Dieser ganze Text kann in zwei ungleiche Teile aufgeteilt werden. In zwei ungleich große Teile. Der erste Teil ist kürzer. In den Versen 32 bis 36 in Kapitel 24 geht es um Gewissheit und Ungewissheit oder um das, was gewiss ist und das, was ungewiss ist. Gewissheit und Ungewissheit. 24, Verse 32 bis 36. Der Rest bis zu Kapitel 25, Vers 30. Also Kapitel 24, Vers 37 bis 25, Vers 30 könnte überschriftet werden Aufforderungen. Aufforderungen zu weiser Wachsamkeit. Diese Aufforderungen erlässt Jesus in Form von 5 Vergleichen. Diese 5 Vergleichen geben uns dann auch die Unterteilung dieses Abschnittes. Lassen Sie mich jetzt die Unterteilung dieses Abschnittes, dieses zweiten großen Abschnittes geben. A, gebrauchen wir jetzt Buchstaben, dann könnten wir sagen A. Der erste Vergleich, Vergleich mit den Zeiten Noahs. Der erste Vergleich ist mit den Zeiten Noahs in den Versen 37 bis 42. 37 bis 42. B, der zweite Vergleich mit einem Einbruch. Ein Vergleich mit einem Einbruch in den Versen 43 und 44. Unter C haben wir den dritten Vergleich. Hier haben wir einen Vergleich mit zwei verantwortlichen Sklaven. Zwei Sklaven, denen Verantwortung übergeben wurde. Vergleich mit zwei verantwortlichen Sklaven. Oder Sklaven, denen Verantwortung übertragen wurde. Denn der zweite ist nicht verantwortlich in diesem Sinne, ja. Die Verse 45 bis Ende, das heißt bis 51. Verse 45 bis 51. Und dann kommen wir zu Kapitel 25 und begegnen dem vierten Vergleich. D, Vergleich mit 10 Brautfreundinnen. Mit 10 Brautfreundinnen. 1 bis 13. Und als letztes, E, haben wir einen Vergleich mit drei betrauten Sklaven. Ein Vergleich mit drei betrauten Sklaven. Ihnen wird das Gut ihres Herrn anvertraut. Das bringt uns bis zum Ende dieses Teiles, bis zu Vers 30. Übrigens, der Text beginnt mit Vers 13. Vers 13 überschneidet. Vers 13 gehört sowohl zum ersten Teil dieses Kapitels als zum zweiten Teil, sodass der Vergleich mit den 10 Brautfreundinnen 1 bis 13 geht und der zweite Teil 13 bis 30. Das kann ich gleich zeigen, warum. Haben wir es schon hinter uns. Kapitel 25, Vers 13. Wacht also. Das Wörtchen also zeigt, dass dieser Aufruf Jesu am Ende des eben erfolgten Abschnittes kommt. Also, weil es so ist wie bei diesen Freundinnen, diesen 10 Mädchen. Deshalb soll man wachen. Aber jetzt kommt das Wörtchen weil. Und weil ist eine Begründung fürs Wachen, was den zweiten Abschnitt betrifft. Wacht also, weil ihr nicht um den Tag wisst, noch um die Stunde zu der... Entschuldigung, nein, das stimmt nicht. Es gibt, weist hin auf das Wesen. Zu der Sohn des Menschen kommt, denn, Vers 14 gibt uns die Begründung, denn es ist wie ein Mann, der wegreiste. Das Wörtchen denn in Vers 14 zeigt, dass Vers 13 auch zum zweiten Teil gehört. Also es geht in beiden um das Wachen, weil man nicht weiß, wann der Sohn des Menschen kommt. Das ist das Ungewisse, das sich durch diesen ganzen Text hindurchzieht. In der Einleitung, wo es um Gewisses und Ungewisses ging, in den Versen 32 bis 36, da hat Jesus Grundsätzliches gesagt über Gewissheit und Ungewissheit. Aber jetzt wendet er das an in Form von 5 Vergleichen und er lässt Aufforderungen zu weiser Wachsamkeit. Jetzt kommen wir zum letzten Teil, dem dritten Teil der Ölbergrede. Dieser ist der kürzeste Teil. Die Verse 31 bis 46. Nun vielleicht doch nicht der kürzeste Teil, aber ähnlich kurz wie der erste. Der dritte Teil kann überschrieben werden, das Gericht vor dem Thron des Menschensohnes. Das Gericht vor dem Thron des Menschensohnes. Manchmal spricht man vom Gleichnis von den Schafen und Böcken, aber das ist sehr irrig, denn es handelt sich hier nicht um ein Gleichnis. Und es handelt sich schon gar nicht um Böcke und Schafe. Hier sind keine Böcke und hier sind keine Schafe. Nicht einmal ein Vergleich mit Schafen und Böcken. Passen Sie auf. Schlagen Sie auf Kapitel 25. Und ich zeige Ihnen, wie auch die größten Ausleger sich hier irren können, weil sie einfach etwas, eine Redewendung vielleicht übernehmen, die sie mal gehört haben. Vers 31. Wenn der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommt und alle heiligen Boten mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Ist das Gleichnis? Nein, das ist die Wahrheit. So wird es sein. Das ist Geschichte in Form von Prophetie. Das ist Beschreibung von Ereignis. Der Sohn des Menschen ist der Herr Jesus und die Herrlichkeit ist wirkliche Herrlichkeit. Und die heiligen Boten, die Engel, sind wirkliche heilige Engel. Dann, zu diesem Zeitpunkt, das ist genau, wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Das wird auch ein Thron sein und es wird eine Herrlichkeit sein. Und es werden versammelt werden vor ihm alle aus den Völkern, alle Menschen. Das sind wirkliche Menschen, das sind keine Tiere. Es werden versammelt werden vor ihm alle aus den Völkern. Und er wird sie, wen? Die Menschen aus den Völkern, voneinander scheiden. Wie wird er es tun? Jetzt haben wir einen Vergleich. Aber nicht ein Vergleich zwischen Menschen und Tieren, sondern ein Vergleich im Scheiden. Jesus wird vorgehen, wie ein Hirte vorgeht. Wir haben hier das ähnliche Problem wie in 1. Thessalonicher 5 oder in anderen Stellen, wo das Kommen Jesu mit dem Kommen eines Diebes verglichen wird. Da sagen wir nicht, Jesus ist ein Dieb, ja? Nur weil sein Kommen mit dem Kommen eines Diebes verglichen wird. Sondern sein Kommen wird mit dem Kommen eines Diebes verglichen. Analog sollte man nicht sagen, diese Leute sind Schafe und Böcke, nur weil das Scheiden ähnlich ist wie das Scheiden bei einem Hirten. Die Schafe und die Böcke oder die Ziegen, besser als Ziegen übersetzt, denn es handelt sich nicht um Schafe und Böcke, denn die Schafe und Böcke sind in einer Herde des Nachts. Des Tages sind auch die Ziegen in der Herde, das ist die Kleinviehherde in Israel. Und weil Ziegen anfälliger sind, die können die Kälte nicht so ertragen, deshalb des Nachts bringt man ihnen in besseren Schutz. Die müssen das haben. Und so am Abend trennt der Hirte sein Kleinvieh. Schafe und Böcke auf der einen Seite, Ziegen, ob weiblich oder männlich, auf der anderen Seite. So wie das Trennen hier geschieht, wird das Trennen dort geschehen. Es geht nicht um einen Vergleich zwischen den Menschen zu Rechten und Linken mit Schafen oder Böcken oder Ziegen, sondern das Scheiden ist wie das Scheiden eines Hirten. Es gilt also sorgfältig zu lesen. Namhafte Ausleger ringen hier mit der Frage, wie sind die zur Rechten ähnlich den Schafen, ja, und wie sind die zur Linken ähnlich den Ziegen oder Böcken, ja. Das erübrigt sich. Man braucht keine Vergleiche dazu ziehen. Es gibt vielleicht einige Vergleiche. Aber das ist nicht notwendig. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass man hier nicht eine falsche Terminologie verwendet, sondern sorgfältig liest. Kommen wir zurück. Das war die Einteilung. Drittens, etwas zur Frage der Einheit dieser Kapitel. Etwas zur Frage der Einheit dieser Kapitel. Sind die Verse, also die eigentliche Bergpredigt, Kapitel 24, Vers 4, wo sie beginnt, bis zum Ende von Kapitel 25, nämlich Vers 46, sind diese ganzen Verse, 24, 4 bis 25, 46, sind sie eine durchgehende Rede oder nicht? Das ist die Frage hier. In Kapitel 26, Vers 1, lesen wir alle diese Worte. Oder? Es heißt dort, es geschah, als Jesus alle diese Worte zu Ende gesprochen hatte, sagte er zu seinen Jüngern, er fährt dann fort. Aber die Ölbergrede ist jetzt zu Ende. Aber hier kennzeichnet Matthäus die Ölbergrede mit diesen drei Wörtern, alle diese Worte. Was heißt das? Worte könnte sich auf eine Reihe von kürzeren Reden beziehen. Da haben Sie eine gute Predigt gehört und Sie fühlen sich veranlasst, dem Verkünder des Wortes Gottes zu sagen, das war ein gutes Wort, Bruder. Die ganze Predigt, ein Wort, ja? So gebrauchen wir das Wort als Rede. Und das könnte auch hier der Fall sein. Alle diese Worte könnte heißen, es wäre eine Reihe von kürzeren Reden, zwischen denen Pausen gewesen wären vielleicht kürzere oder längere Zeitabschnitte. Aber meines Erachtens spricht nichts dagegen, den Text als eine Einheit zu nehmen, so wie er uns begegnet. Im Text haben wir den Eindruck, es ist eine durchgehende Rede. Wir wissen nicht, ob das der Fall ist, aber es spricht nichts dagegen, diesen Eindruck als das Eigentliche anzunehmen. Als eine Rede zu betrachten, so wie man auch die Bergrede als eine einheitliche annimmt. Und dort steht nämlich auch anschließend am Ende der Bergpredigt, als Jesus diese Worte gesagt hatte, so ungefähr. Also auch dort diese Worte. Aber dort nehmen wir an, ist es eine Rede und es war wahrscheinlich auch so, sodass also nichts dagegen ist, die Einheit dieser Rede anzunehmen. Das ist nicht das wichtigste Thema, aber es ist interessant. Viertens, wichtiger ist der Anlass der Rede. Etwas zum Anlass der Rede. Wie kommt Jesus zu dieser Ölbergrede? Was dürfte, und zwar zunächst nach Matthäus, Anlass zu dieser Rede gegeben haben? Eingeführt wird die Rede in Vers 4, wo es heißt, und Jesus antwortete ihnen mit den Worten. Das heißt, die Ölbergrede ist eine Antwort. Und da erhebt sich die Frage, auf was antwortet Jesus? Diese Frage ist verschieden beantwortet worden. In Vers 2 stellen die Jünger zwei Fragen. Oh, das ist Vers 3. Vers 3, ja. Vers 3. Stellen die Jünger zwei Fragen. Als er auf dem Ölberg saß, kamen die Jünger, als man für sich war. Dieser Ausdruck ist etwas nebelhaft. Wir wissen nicht genau, wie er zu übersetzen ist. Aber so kann er vielleicht wiedergegeben werden. Kamen sie, als man für sich war, zu ihm mit den Worten, sage uns, wann wird das sein? Fragezeichen. Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Weltzeit? Ich habe jetzt mit zwei Fragezeichen gelesen. Möglicherweise bräuchten wir nur ein Fragezeichen. Ich nehme an, dass im Denken der Jünger es sogar nur eine Frage war. Sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen? Ja? Was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Weltzeit? Möglicherweise also waren diese zwei Fragen für die Jünger nur eine Frage. Manche Bibelleser machen aber daraus drei Fragen. Und dann lesen sie so. Die Jünger hätten gefragt, sage uns, wann wird das sein? Erste Frage. Und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Zweite Frage. Und drittens, was ist das Zeichen der Vollendung der Weltzeit? Aber dann muss man etwas hinzufügen. Und man muss den Satz etwas verändern. Denn das Wort Zeichen am Ende oder gegen Ende von Vers 3 steht in der Einzahl, nicht in der Mehrzahl. Man müsste dann eigentlich lesen, und was sind die Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Weltzeit, wenn man zwei verschiedene Ereignisse haben wollte. Die dem strengeren Dispensationalismus verpflichtet sind, die würden gern hier drei Fragen vorliegend haben. Aber wenn das auch vielleicht möglich wäre, sollten wir es nicht zu schnell in Betracht ziehen. Zunächst einmal, wie der Wortlaut sich hier zeigt, haben wir es mit zwei Fragen zu tun. Und dann können wir kontrollieren, wenn wir den Text lesen, wie es dann eigentlich ist. Denn die Ölbergrede selbst klärt dann manches. Aber die Frage bleibt, auf was gibt Jesus hier Antwort? Was sagt der Text der Rede? Was sagt die Predigt oder diese Rede selbst? Worauf antwortet Jesus? Zwei Fragen, aber die Antwort. Ist sie eine Antwort auf beide Fragen oder nicht? Es müsste ja nicht so sein. Jesus beantwortet ja nicht alle Fragen, die ihm gestellt werden. Auch bei uns nicht. Manche Fragen bleiben heute noch unbeantwortet. Und auch wir müssen nicht alle Fragen beantworten, die uns gestellt sind. Allerdings soll dies jetzt keine Rechtfertigung sein, wenn Sie in eine Prüfung kommen, bei den anderen Lehrern nicht Fragen zu beantworten. Aber versuchen wir einmal ein wenig der Rede entlang zu gehen und zu erfahren, wie reagiert Jesus auf diese Fragen. Noch einmal die Fragen, was oder wann wird das sein? Was ist das? Nun, das ist, was Jesus in Vers 2 sagt, vom Abbrechen der Steine. Wann wird das sein? Wann wird der Tempel abgebrochen? Und zweitens, was ist das Zeichen? Jetzt wird nach einem Zeichen gefragt. Zeichen der Ankunft und der Vollendung der Weltzeit oder der Welt. Es geht um Vollendung oder Ende. Jesus gebraucht auch das Wort Ende. Sechs Ende. Am Ende von Vers 6 lesen wir, es ist nicht das Ende. Er scheint also einzugehen auf die zweite Frage. Es ist noch nicht das Ende. Vers 8. Aber dieses alles ist der Anfang der Wehen. Wieder ein Zeitausdruck. Nicht Ende, sondern dies ist erst der Anfang. Vers 13. Wer bis zum Ende ausharrt, wird gerettet werden. Am Ende ist eine Rettung und dieses Ende soll man im Blickfeld wahren, behalten. Also er spricht wieder von einem Ende, aber er sagt nicht, wann es kommt. Vers 14, aber wird er konkret. Am Ende von Vers 14 heißt es, und dann wird das Ende kommen. Aber sagt immer noch nicht ganz genau. Aber er spricht hier vom Ende. Also wir sind immer noch bei der zweiten Frage, nicht wahr? Verse 15 und 16 ist von einem Gräuel die Rede. Der Gräuel ist Zeichen zur Flucht. Nach Vers 21 geht es dabei um die größte Not der Weltgeschichte. Hier soll geflohen werden vor der größten Not der Weltgeschichte. Nach den Versen 23 bis 30 merken wir also, was die Verse 15 und 16 auslösen. Nach den Versen 23 bis 30, das ist immer noch Fortsetzung, hängt dieses zusammen mit dem Kommen des Menschensohnes. Mit anderen Worten, wenn Jesus in Vers 14 gesagt hat, dann kommt das Ende, sind die Verse 15 und ferner offenbar die Beschreibung dieses Endes. Offenbar also eine kurze Zeit, kurz bevor Jesus kommt. Und das Kommen Jesu ist offensichtlich das Ende. Denn dann ist auch von Rettung die Rede in Vers 31. Die Erwählten werden dann geholt, gesammelt und gerettet. Vers 31 spricht von dem, das bei diesem Kommen geschieht. Und bringt uns somit zum Abschluss dieses prophetischen Teils. Also, wenn wir nun diesen Text bis anhin oder bis dahin noch einmal überdenken, so haben wir den Eindruck, dass in diesem Matthäusbericht der Herr nur ein Thema bespricht. Bei dem Kommen, bei welchem Thema der Begriff Kommen oder Ankunft und Ende eins sind. Mit anderen Worten, Jesus hat nur zwei Fragen gestellt. Die zweite hat mit Kommen und Ende zu tun. Die zwei gebraucht Jesus offenbar in engem Zusammenhang. Das Ende ist das Kommen oder führt zum Kommen des Herrn. Und diese Frage, diese zweite, hat Jesus beantwortet, beziehungsweise er ist auf diese Frage eingegangen. Die Jünger hätten also zwei Fragen gestellt und die Antwort auf die erste würde fehlen. Aber eine weitere Frage. Was löste denn diese Fragen der Jünger aus? Wir sind immer noch beim Anlass. Wir gehen jetzt einen Schritt zurück. Wir begannen mit Vers 4. Jesus antwortete. Die Ölbergrede ist also eine Antwort. Auf Vers 3, aber nur auf die eine Frage in Vers 3. Aber warum fragen die Jünger denn? Was ist der Anlass zum Fragen? Die erste Frage schließt sich natürlich an Jesu Aussage in Vers 2. Gehen wir zurück zu Vers 3. Als er auf dem Ölberg saß, kamen die Jünger, als man für sich war, zu ihm mit den Worten, sage uns, wann wird das sein? Und diese Frage schließt sich ganz offensichtlich an was Jesus in Vers 2 gesagt hat, an. Dort heißt es, Jesus sagte zu ihnen, seht ihr nicht dieses alles? Wahrlich, ich sage euch, auf keinen Fall wird hier gelassen werden, Stein auf Stein, der nicht abgebrochen werden wird. Und sobald die Möglichkeit sich ergibt, fragen die Jünger, wann? Wann geschieht das? Wann wird das sein? Dieser ernste Ausspruch des Herrn in Vers 2, wahrlich, ich sage euch, auf keinen Fall wird hier gelassen werden, Stein auf Stein, der nicht abgebrochen werden wird. Das ist eine sehr ernste Aussage. Und dieser ernste Ausspruch des Herrn ist seine für die Jünger unerwartete Reaktion. Für die Jünger ist diese Reaktion unerwartet. Aber worauf? Was kam zu dieser Aussage? Als sie seine Aufmerksamkeit auf die Tempelgebäude lenken wollte. Und jetzt sind wir bei Vers 1. Wir spulen also zurück, ja? Was löste Vers 2 aus? Vers 1. Und Jesus ging hinaus und verließ den Tempel. Und seine Jünger kamen hinzu, ihm die Tempelbauten zu zeigen. Aber Jesus sagte zu ihnen, als man ihm versuchte, die Tempelgebäude zu zeigen. Darauf antwortet er. Warum aber dieses Vorgehen der Jünger? Warum wollen sie ihm die Tempelbauten zeigen? War Jesus etwa zum ersten Mal jetzt in Jerusalem, dem man nun die Sehenswürdigkeit der Stadt zeigen wollte? Ja. Ist Jesus Tourist in Jerusalem und jetzt will man ihm auch den Tempel noch zeigen? Genau was diese Jünger motivierte, wird wohl nicht mehr zu ermitteln sein. Ganz bestimmt ist Jesus kein Tourist. Er war unweit vom Tempel geboren. Und war einige Tage nach der Geburt bereits in diesem Tempel gewesen mit den Eltern, war dort dargebracht worden, war wiederholt im Tempel gewesen. Hatte dort vor einiger Zeit ausgetrieben. Also das ist es nicht. Aber genau was war es? Wir wissen es nicht mehr genau. Vielleicht war es ein neuer Glanz der bekannten Steine im Abendlicht der Sonne. So wie in der Familie. Wir sehen etwas Bekanntes, aber in diesem Moment ist das besonders schön. Da ruft unser Sohn zum Beispiel aus seinem Zimmer, komm Mama, was? Sonnenuntergang. Wunderbar schön. Sonnenuntergang sieht man oft, ja. Aber dieser war nun besonders schön. Und jetzt will man das teilen mit denen, die man liebt, ja. Etwas besonders Schönes. Kann sein, der Tempel soll sehr schön ausgesehen haben. Besonders in der Abendsonne konnte er die Steine besonders in ihr wahres Licht, in ihren wahren Glanz bringen. Und es kann sein, dass die Jünger zu Jesus sagen, komm, schau. Sie wollten etwas mit ihm teilen. Den Glanz der bekannten Steine im Abendlicht der Sonne könnte da dieses Bedürfnis hervorgerufen haben, den Anblick mit ihrem geliebten Lehrer zu teilen. Aber, und das ist wahrscheinlicher, vielleicht waren die letzten Worte seiner eben gehaltenen Tadelrede an die Schriftgelehrten und Pharisäer immer noch nicht ganz aus den Ohren. Und jetzt gehen wir zurück zu Kapitel 23. Was steht denn dort geschrieben am Ende von 23? Was könnte dieses Vorgehen der Jünger ausgelöst haben? Verse 37 und 38. Jerusalem, Jerusalem. Mit welcher Wehmut muss Jesus das gesagt haben? Die Propheten tötet und die zu ihr Gesandten steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln? Wer ist ich? Wir können sehr schnell sagen, das ist Jesus, das ist selbstverständlich. Wer ist aber Jesus? Jesus sagt in dieser Tadelrede selbst, siehe, ich sende euch in Zukunft. Er wird sterben, er wird auferstehen und er wird senden, Apostel und Propheten. Und sie, die schriftgelehrten Pharisäer, werden auch diesen, mit diesen machen, was sie mit denen gemacht haben, die vorher gesandt waren, und zwar von derselben Person. Noch einmal erinnere ich an Sacharja 12, Vers 1 und 10. Sie werden mich sehen, den sie durchboten. Wen? Den Schöpfer. Jahwe, den Gott Israels. Jesus ist der Gott Israels, der Propheten und andere gesandt hatte, die die Israeliten gesteinigt hatten, beziehungsweise getötet mit anderen Mitteln. Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln? Im Alten Testament. Und jetzt auch, während er auf der Erde war. Wie oft hätte er es gern getan? Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln? In der Weise, wie eine Henne ihre Küchlein unter die Flügel sammelt. Im Grundtext ist hier ganz bewusst ein Vergleich. In der Übersetzung überliest man das kleine Wörtchen wie zu schnell. Das Wort ist mehr als wie. Das Wort bedeutet in der Weise. So wie eine Henne das tut. Mit anderen Worten, Jesus ruft auf, guckt euch einmal die Henne an. Ja? Nehmt euch Zeit, das zu tun. Wie tut sie das? So wie die Henne das tut, die ich geschaffen habe. Ich habe es geschaffen, dass sie das tut. Ja? Ich habe es in die Henne hineingelegt. Und ich habe es in die Küchlein hineingelegt, dass sie Geborgenheit wünschen. Und wir sind wie diese Tierchen. Ich wollte euch so schützen. Wie eine Henne ihre Küchlein unter die Flügel sammelt. Und ihr wolltet nicht. Und hier haben wir einen Zug Gottes, den wir nie vergessen sollten. Er vergewaltigt nie. Siehe, euer Haus wird euch öde überlassen werden. Denn ich sage euch, auf keinen Fall und so weiter. Unfähig zu fassen, unfähig diese Worte zu fassen, dürften die Jünger anschließend gesagt haben wollen. Aber schau, Jesus, das kann doch nicht wahr sein. Dieser Tempel, dies ist doch unser Volksgotteshaus. Schau, dieses große Gotteshaus. Verzweifelt, oder nicht ganz verzweifelt, aber nicht fassen könnend, mögen sie ganz intuitiv und eine natürliche Reaktion könnte das sein, Jesus darauf hingewiesen haben. Aber Jesus schaut nicht lange. Der Herr scheint zu antworten, ich bin der Gott dieses Hauses. Seht ihr, nicht ich, seht ihr nicht dieses alles? Sind eure Augen nicht gebannt vom Äußeren, vom Haus? Aber Jesus kann sagen, denkt doch einmal, wer wohnt denn im Haus? Hatte nicht gerade in dieser Bergrede, in dieser Tadelrede, Kapitel 23, gesagt, wer schwört bei dem Äußeren, wer schwört bei dem Gold des Tempels, der schwört beim Tempel. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei dem Bewohner des Tempels. Es geht nicht um das Haus, es geht um den Bewohner, um Gott. Ich bin der Gott dieses Hauses. Kann man auf mich, den Gott dieses Hauses, verzichten, dann kann ich auch auf das Haus verzichten. Das scheint der Zusammenhang zu sein. Kann man auf mich, dem Gott des Hauses, verzichten, dann kann ich auf das Haus des Gottes verzichten. Es bleibt dabei, meine Jünger, es wird dieses Haus verwüstet werden. Ernste Aussage. Die Jünger sind zufrieden. Nicht ganz zufrieden, aber sie nehmen es an. Ja. Aber jetzt, aus lauter Ehrlichkeit, stellen sie die Frage, wann, Herr? Wir nehmen es an. Du sagst immer die Wahrheit. Aber jetzt hätten wir doch gewusst. Wie soll das denn gehen? Das ist ja apokalyptisch, ja? Das ist ja dramatisch. Die Geschichte soll also eine dermaßige Wende nehmen. Ja. Das kann nichts anderes sein, so scheinen sie zu denken, als das Ende der Welt. Aber mehr davon in der nächsten Stunde.